Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Der Machtkampf in Venezuela, er geht weiter oder tritt auf der Stelle, wäre vielleicht die bessere Formulierung. Staatspräsident Nicolas Maduro hält weiter an seinem Amt fest. Auf der anderen Seite haben rund 50 Staaten den Oppositionsführer Guaido als Interimspräsidenten anerkannt, darunter Deutschland. Den von Guaido nach Deutschland entsandten Vertreter Otto Gebauer, den will die Bundesregierung aber nicht als Botschafter anerkennen. Bei mir im Studio ist mein Kollege Burkhard Birke, der seit Monaten aus und über Venezuela berichtet. Gibt es denn eine offizielle Begründung der Bundesregierung, warum man Otto Gebauer nicht als Botschafter anerkennen will?
Es ist etwas kryptisch, was da aus Ministeriumskreisen verlautet. Nämlich, man habe am 5. März eine Anfrage bekommen, dass man eben Herrn Otto Gebauer als den offiziellen Repräsentanten von Juan Guaido, also als Botschafter Venezuelas, hier akzeptieren möge. Man hat auch politische Gespräche mit ihm geführt, zuletzt am 13. März. Aber der bisherige Botschafter von Venezuela sei noch nicht abberufen worden. Also was kann man daraus schließen? Also jetzt ist das meine Interpretation. Ich glaube, man will ja einfach auch die Regierung Maduro nicht vollends vor den Kopf stoßen, weil man braucht ja auch die Kontakte zu den Ministerien. Denken wir etwa an die Freilassung des inhaftierten Journalisten Billy Six, der vor ein paar Tagen erst aus Venezuela rausgekommen ist. Also man muss irgendwie eine Arbeitsebene mit der aktuell immer noch in der Macht befindlichen Regierung halten. Und ich glaube, das ist ja einfach eine ganz pragmatische Haltung.
Zeigt letztendlich auch die Zwickmühle, in der die Bundesregierung steht. Auf der einen Seite steht man eigentlich hinter Guaido, aber zu viel Unterstützung will man dann doch noch nicht signalisieren.
Absolut. Die ganze Diskussion um Gebauer kam jetzt wieder auf eine Anfrage einer linken Abgeordneten zustande. Nämlich die Linke, insbesondere in Deutschland, bezweifelt ja eben auch, ob es richtig war, Guaido anzuerkennen. Der hat sich ja selbst zum Präsidenten erklärt am 23. Januar auf Basis des Artikels 233 der venezolanischen Verfassung. Und da sind Gründe genannt, wann der Parlamentspräsident Präsident sein kann. Und die Gründe stimmen also nicht so ganz, treffen nicht ganz so auf Guaido zu. Und vor allen Dingen ist dort eine 30-Tages-Frist festgelegt, bis zu der Wahlen abgehalten werden müssen. Und hier heißt es aber aus der Regierung ganz einfach, die Bedingungen für freie Wahlen seien in Venezuela momentan nicht gegeben.
Schauen wir nochmal ins Land. Sie sind gerade erst wieder aus Venezuela zurückgekehrt. Wie ist da der Stand der Dinge, wenn wir jetzt erstmal auf die politische Situation schauen?
In diesen Augenblicken spricht gerade Juan Guaido wieder zu einer Menge von Anhängern und hat nochmals gerade in diesen Sekunden das Militär aufgefordert, endlich doch ihm, aus seiner Sicht dem einzig demokratisch Legitimierten hier, den Rücken zu stärken und eben Maduro den Rücken zuzukehren. Gleichzeitig haben wir aber die Situation, dass gestern offenbar an die 100 russische Söldner oder Soldaten in Venezuela eingetroffen sind. Also hier wird das Ganze auch zu einem geopolitischen Kampf um Venezuela, um die Macht dort hochgespielt. Wir alle wissen, dass Donald Trump, der amerikanische Präsident, hinter Juan Guaido steht als Präsident, hinter der Opposition, einen Machtwechsel will, Sanktionen verhängt hat. Auf der anderen Seite gibt es Mächte wie Russland, wie China, aber auch die Türkei und Iran, die ihn nach wie vor Maduro und die im Amt befindliche Regierung in Venezuela stützen.
Und zwischen all dem steht die Bevölkerung.
In der Tat, und da geht es immer auf gut Deutsch gesagt dreckiger. Zwei Drittel der Venezolaner essen nicht mehr richtig. Der Durchschnitts-Venezolaner hat 11,5 Kilo abgenommen in den letzten 1,5, 2 Jahren. Und dadurch, dass jetzt auch seit gestern Abend schon wieder der Strom in weiten Landesteilen ausgefallen ist, wird die Versorgungslage natürlich immer drastischer und dramatischer. Trinkwasser oder überhaupt Wasser zu bekommen, wird immer ein größeres Problem. Und Nahrungsmittel kühlen, das ist fast nicht mehr drin. Das heißt, Frischfleisch und sowas ist fast gar nicht mehr zu bekommen. Also diese Versorgungslage, die ohnehin sehr, sehr prekär war, wird immer dramatischer, auch was Medikamente anbetrifft. Von daher gesehen kann man die Menschen in Venezuela alles andere als beneiden, was die momentan durchmachen müssen.
Aber darüber reden wir ja eigentlich schon, fast seit Monaten, dass sich die Versorgungslage ständig verschlimmert. Was heißt das denn? Können die sich überhaupt noch alleine versorgen, die Menschen dort?
Es wird immer, immer schwieriger, wenn man bedenkt, dass man zum Beispiel für eine Kiste Eier und einen Käse schon, als ich da war, noch vor ein paar Tagen eben schon einen Monatsmindestlohn als Arbeiter hinlegen musste, weil man eben in den staatlichen Läden nichts mehr bekommt. kommt und auch die subventionierten Lebensmittelkisten, die sogenannten Bolsas Club, kaum mehr verteilt werden oder wenn dann nur noch an Regierungstreue oder Regierungsangestellte. Und von daher gesehen überleben die meisten Venezolaner eigentlich nur noch mit dem, was ihnen ihre Verwandten aus dem Ausland überweisen. 3,5 Millionen Venezolaner, das sind ja fast 10-15% der Bevölkerung, sind mittlerweile außer Landes, arbeiten in anderen, vor allen Dingen lateinamerikanischen Ländern und überweisen ihren Familien ein paar Dollar. Und mit den Dollar können die dann auf dem Schwarzmarkt oder in den regulären Läden halbwegs auch was kaufen und überleben.
Das heißt, eigentlich bräuchte man dringend internationale Hilfe. Die ist eigentlich auch da, aber kommt nicht an.
Absolut. Wir hatten ja den Versuch am 23. Februar, als Juan Guaido einige Lastwagen über die Grenze von Kolumbien reinbringen wollte. Dieser Versuch ist ja von Maduros Leuten vereitelt worden. Es heißt, dass dort die Kolektivos, also noch nicht mal mehr so sehr die regulären Truppen, sondern die bewaffneten Banden, die immer wieder für die Regierung arbeiten, eingesetzt worden waren, um die Grenze zu schützen. Aber das Schlimme ist, nach dieser aus meiner Sicht doch sehr politisch inszenierten humanitären Hilfsaktion am 23. Februar, dass jetzt diese Hilfsgüter, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, in Cúcuta in Kolumbien in einem riesen Lagerhaus sich befinden, aber nicht an zigtausende von Venezolanern, die sich in Cúcuta aufhalten oder jeden Tag über die grüne Grenze jetzt rüberkommen, oft mit Gefahren verbunden, dass man diese Lebensmittel nicht verteilt. Und das
Warum
liegt
nicht?
Auch zum Teil an der Bürokratie, dass die Kolumbianer eben zum Beispiel auf sowas zum Teil Zoll verlangen und dieser Zoll nur entfällt, wenn man den humanitären Notstand erklärt. Das scheint aber die kolumbianische Regierung nicht zu wollen, weil sie nicht eine Magnetwirkung will, dass noch mehr Venezolaner kommen. Also so eine ganz merkwürdige Situation. Auch Hilfsorganisationen, mit denen ich gesprochen habe, beschweren sich darüber, dass sie nicht ihre Hilfsgüter ins Land bekommen, ohne Riesensummen Zoll zu zahlen.
Burkhard Birke, der gerade erst aus Venezuela zurückgekehrt ist, über die aktuelle Lage im Land. Danke.